Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und heute unterhalte ich mich mit Roman Klonek. Okay, klar, nicht heute. Das Gespräch habe ich natürlich aufgezeichnet und ich weiß ja auch gar nicht, wann ihr euch das anhört. So ist das halt mit Podcasts. Mit Roman habe ich mich am späten Abend unterhalten, an einem Donnerstag im Studio bei Helium Cowboy. Er kam gerade vom Aufbau seiner Ausstellung The Beauty of Confusion bei Feinkunst Krüger. Diese Ausstellung ist nun leider schon vorbei, aber ich kann euch sagen, sie war toll. Es war eine von Roman kuratierte Gruppenausstellung mit Arbeiten von Olaf Hayek, Stefan Marx, Virginia Mori, Henning Wagenbreth und natürlich Roman selbst. Roman hat visuelle Kommunikation studiert und sich schon früh auf den Holzdruck spezialisiert. Klar, dass ich ihn sehr gerne mal im Podcast haben wollte. Auch wenn meine Art der Holzbehandlung durchaus eine gänzlich andere ist, so haben wir doch ein paar Gemeinsamkeiten. Alle seine Arbeiten entstehen mit dieser sehr traditionellen Drucktechnik und das prägt auch seinen ganz besonderen Stil. Er arbeitet figurativ und mit Text, seine Bilder erinnern an polnische, russische und tschechische Trickfilme der 1970er Jahre, aber auch an zeitgenössische, japanische und amerikanische Grafiker. Er produziert immer nur kleine Auflagen, die er am Ende auf Holzblöcke aufzieht. Wir reden natürlich schon ein bisschen ausführlich über seine Technik, logisch, aber auch über seine Herkunft, Galerien, die seit den frühen 2000er Jahren seine Bilder zeigen und wie sich die Branche verändert hat, über internationalen Erfolg und warum man für die Pixies auch mal umsonst arbeiten kann. So, und wie immer hoffe ich, dass euch dieser Podcast gefällt. Lasst es mich wissen, natürlich auch, wenn es etwas auszusetzen gibt. Ich freue mich sehr über euer Feedback. Als Mail an hello@heliumtalk.com oder als Kommentar oder Nachricht bei @heliumcowboy auf Instagram. Vergesst die Bewertung auf iTunes nicht, ich weiß, ich nerve, aber das soll tatsächlich helfen, die Reichweite eines Podcasts zu vergrößern. Und eine gute Reichweite hilft mir, den Helium Talk auch in Zukunft regelmäßig aufzunehmen und zu produzieren. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der 51. Episode des Helium Talk mit Roman Klonek. Helium Talk. Wir kennen uns ja auch schon ewig eigentlich, oder? Also, wir sind jetzt nicht, ne? Wir sind noch nicht zusammen trinken gegangen oder ausgegangen oder golfen.
Das stimmt schon, ja. Also, du bist mir auf jeden Fall schon sehr lange ein Begriff.
Ja, aber hast du vorhin schon gesagt, du warst mal bei uns in der Galerie, als wir noch an der Sternstraße waren, also vor 2008.
Stimmt. Aber da kannte ich dich, glaube ich, noch nicht. Da war ich einfach nur so Gast.
Aber damals war dir auch schon klar, dass du Künstler werden möchtest? Oder warst du schon Künstler? Warst du da schon aktiv? Oder?
Ja, war ich bestimmt schon. Also diese Holzschnitte mache ich schon seit 20 Jahren jetzt, okay. Fast.
Und das war immer, du hast immer Holzschnitt gemacht?
Nein, ich habe davor auch gezeichnet und Comics und Trickfilme, ja, und sowas gemacht. Aber seit ich Holzschnitte mache, also mache ich auch Ausstellungen. Mhm. Aber auch nicht sofort, seitdem ich Holzschnitte mache, sondern aber mit Holzschnitt mache ich Ausstellungen auf jeden Fall. Vielleicht so dann nach 3-4 Jahren, nachdem ich damit begonnen hatte, hatte ich die erste Ausstellung. Wobei dazu sagen muss, dass ich auch mit Freunden so eine Art Produzentengalerie in Düsseldorf hatte. Mhm. Und da haben wir uns dann auch selber ausgestellt. Das war eine ganz, ganz schöne Möglichkeit. Galerie Revolver hieß die.
Revolver war das, ja, ne? Aber die war ja auch, genau, mal eine Zeit.
Warst du da zufällig auch mal?
Nicht. Als Kölner kommt man ja so selten nach Düsseldorf, ne?
Ja, selten nach Düsseldorf, das, ja, stimmt.
Nee, aber tatsächlich nicht. Aber die waren mir auf jeden Fall damals im Begriff. Das war ein gutes Programm, was sie da gemacht
haben. Genau. Da hatten wir auch schon, da habe ich zum Beispiel Jim Avignon kennengelernt und Boris Hoppeck. Da hat man einfach mal so Leute, die man toll findet oder interessant findet, einfach mal eingeladen, weil man ja Galerist war. Und ein paar haben dann zugesagt.
Ja, ich glaube, das ist zu der Zeit, wann war das ungefähr so?
Das war 2001 haben wir eröffnet, glaube ich.
Ja, da gab es auch noch nicht so viele Ausstellungsmöglichkeiten.
Im Sommer 2001 noch, ja. Als die Welt noch in Ordnung war, noch vor 9/11.
Ja, okay, aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Aber damals war es ja auch noch ein bisschen schwieriger, Ausstellungsorte zu finden für Künstler. Ich meine, ich habe Boris auch nur einmal eine Mail geschrieben und dann hat er sofort gesagt, er kommt aus Barcelona vorbei. Da war er natürlich auch noch nicht so bekannt. Das war 2003 oder 2004, muss das so rum gewesen sein. Aber schon bekannt genug, ne? Aber ist ja heutzutage ein bisschen was anderes. So, wenn man sich die Galeriendichte und die Künstlerdichte anguckt, das war ja damals nicht ganz so. Also zumindest nicht das, was uns jetzt angeht, das Figurative, das, was aus dem Comic kommt, was ein bisschen noch sowas mit Werbung zu tun hat, was die Amis schon viel länger ausstellen durften, mhm, in dem Kunstkontext, mhm, aber in Deutschland immer noch so ein bisschen belächelt wurde oder weggeschwiegen, ne? So.
Das war auf jeden Fall auch jetzt nicht groß durchgeplant. Mhm. Und wir hatten sogar nicht mal vor, eine Galerie aufzumachen. Eigentlich sollte das eine Arbeitsgemeinschaft sein. Wir hatten gerade alle Diplom gemacht und haben einen Gemeinschaftsraum gesucht. Mhm. Und da hat sich dieser Galerieraum angeboten. Ja. Also es war so ein Ladenlokal, ein Friseur war da vorher drin. Mhm. mit so einem großen Ladenbereich mit Schaufenstern und hinten nochmal so 2-3 Büroräume und ein kleiner Garten. Das war einfach optimal. Und da das dann mehr Raum war, als wir brauchten, zu sechst waren wir damals, haben wir dann einfach eine Galerie gemacht. Zumal das ja auch, wenn du es zu sechs betreibst, auch nicht so der riesen Zeit- und Geldaufwand ist.
Irgendwer also von den sechs dabei, den man heute noch kennen sollte? Oder den man überhaupt kennen sollte? Oder die noch weiterhin Kunst machen oder bekannt sind? Oder so bekannt sind wie du?
Also Jojo Enslin macht auf jeden Fall auch Holzschnitte, den kennst du vielleicht auch. Ja, den kenn ich auch. Der war damals dabei. Und sonst wüsste ich nicht, eher so Grafikdesigner, aber das.
Ja, die haben ja auch, also die haben dann tatsächlich auch Gebrauchsgrafik gemacht und dann damit ihr Geld verdienen, genau. Das heißt, was hast du die Kommunikationsdesign oder hast du.
Visuelle Kommunikation, habe ich in Düsseldorf in der FH studiert, genau. Ja.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen für den Holzschnitt? Also?
Im Studium wurde einmal der Holzschnitt angeboten als Seminar. Und da habe ich mich eingeschrieben, habe einen Platz bekommen und dann. Habe ich einfach ziemlich schnell festgestellt, dass das scheinbar mein Medium ist. Also es hat mich direkt sehr, sehr früh drauf abgefahren. Ich habe schon sehr viel gezeichnet bis zu diesem Zeitpunkt und habe dann viele meiner Zeichnungen halt umgewandelt in Holzschnitte. Mhm. Also reduziert und dann Holzschnitte draus gemacht und ziemlich schnell festgestellt, dass ich dadurch eine höhere Wirkung erziele, als dass ich die Zeichnung gewissermaßen veredel dadurch, dass sie ein bisschen,
kriegt so einen eigenen Stil, ne?
Ja, so ein bisschen anspruchsvoller wird. Das fand ich auf jeden Fall sehr schnell sehr gut. Und es hat meinem Zeichenspiel irgendwie auch entsprochen, so ein bisschen.
Ja, jetzt kenne ich das ein bisschen bei mir auch, das Argument, weil ich glaube, dass so wie ich zeichne, da ist der Stechbeitel ist da ganz gut so. Ne? Also dass man so viele Linien sonst zieht, die macht das funktionieren Holz hat irgendwie dann doch ähnlich. Also
Und darüber hinaus habe ich festgestellt, dass ich die Tätigkeit an sich sehr gerne mag. Ja. Also ich liebe es wirklich, mich stundenlang in so eine Schnitzerei zu vertiefen. Ja. Das ist dann auch wirklich wie Meditation. Totale Konzentration auf die Linien, dass ich auch nur die richtigen Stellen ausschneide und so, weil es auch mal sehr ärgerlich ist, was Falsches auszuschneiden und das dann eventuell nicht mehr richtig reparieren zu können und so. Das ist schon eine schöne Beschäftigung einfach.
Kannst du das reparieren? Also weil du druckst, kannst du es vielleicht auch mal nachkitten, oder?
Ich habe schon Ponalholzleim auch meistens in der Nähe und wenn mir ein zu großes Stück rausbricht, dann klebe ich nach.
Also okay, ja.
Also ein bisschen soll ja schon rausspringen, damit es auch diesen typischen Holzschnittcharakter hat, der natürlich auch davon lebt, dass er eine gewisse Fehlerhaftigkeit hat. Mhm. Aber ich finde, das ist halt so ein schmaler Grat. Es darf nicht zu fehlerhaft sein, aber nicht zu sauber sein. Und wie versuche ich mich dazwischen aufzuhalten? Ja. Wenn man ein zu großes Stück rausbricht, ist es dann für mein Empfinden manchmal dann zu fehlerhaft. Aber es ist halt bei jedem anders.
Ja gut, ich meine, du hast da ja auch deinen ganz eigenen Stil entwickelt und da gehört das einfach dazu. Das ist halt ein bisschen, ist halt nicht so wahnsinnig filigran, ne? Also du hast ja ganz andere Ebenen, ganz andere Tiefen da drin, dadurch, dass du ja dann auch nochmal druckst. Und ich glaube, das machst du ja auf eine ganz extrem hervorragende Art und Weise, weil du arbeitest da ja auch mit Farbflächen, die sind ja schon Roman Klonik, also um das mal so zu sagen. Ne? Also
man kann ja auch nicht allzu fein arbeiten. Das ist ja der Vor- und Nachteil gleichermaßen. Also es ist je nachdem, welches Holz du benutzt. Also tatsächlich, wenn du so ganz hartes Holz benutzen würdest und auch ganz scharfe Messer hast, so wie man das von diesen klassischen alten japanischen Holzschnitte, die haben ja auch wahnsinnig fein und klein gearbeitet. Ja. Aber ich lasse mir meine Platten, meine Pappelholzplatten im Bauhaus zusägen und die erlauben gar nicht solche feinen Stege. Also da muss ich schon eine gewisse Grobheit an den Tag legen, was aber auch meinen Zeichnungen und meiner Arbeit entspricht, ist schon in Ordnung. Das sind auch die richtigen Platten.
Ja, jetzt wollte ich gerade die Nerdfrage stellen, mit welchem Holz du arbeitest. Hast du schon selber beantwortet.
Meistens Pappel.
Ja. Ja. Ja, klar, das ist halt, wie gesagt, diese ganzen Sperrholzverleibungen sind aber ganz gut dafür, ne? So, sowas, das stimmt, ja. Aber und dann, also du druckst ja selber, du druckst aber ja nicht nur auf oder irgendwie seltenst auf Papier, sondern in der Regel wieder auf Holz.
Ne? Nee, das macht vielleicht den Eindruck, aber ich drucke auf Papier tatsächlich und möglichst auch auf sehr, sehr weißes, strahlendes Papier. Ja, okay. Sehr dickes auch. Und das klebe ich dann auf Holzplatten auf. Also so präsentiere ich das am liebsten. Ich klebe das dann auf Holzplatten, dann klebe ich noch Seitenleisten dran, streiche die weiß. Und das erweckt dann teilweise den Eindruck, als ob es auf die Holzplatte gedruckt wurde, weil ich auch die Seiten ganz am Ende erst weiß streiche, sodass diese kleine Lücke, die zwischen Papier und Holzrahmen wäre, die sieht man gar nicht. Die ist dann nämlich mit Farbe zu. Und somit entsteht der Eindruck, dass ich auf Holz drucke. Also finde ich es auch nicht so schlimm, wenn der Eindruck entsteht, aber ich gebe auch... Nee. Ja auch sehr gerne, also ich gehört auch gerne schnell das Geheimnis, dass das eigentlich auf Papier gedruckt ist. Und
ja, ich glaube, ich finde, das wirkt ja dadurch auch, also ich meine, dadurch, dass du es aus Holz machst, wirkt es halt auch so erhaben, weil du dann so einen Holzblock hast. Und ich glaube einfach, diesen Gedankenschritt macht man halt relativ schnell, weil es halt Holz Druck ist, ne? Und der ist dann auf Holz, also so für viele Leute.
Finde ich auch. Also es macht einfach so ein, es kommt so ein Objektcharakter, es ist dann halt so
geholt. Ja. Und du arbeitest mit Auflagen, ne? In der Regel, oder?
Ja, aber mit kleinen Auflagen, mit meistens 8 Stück.
Okay. Ja. Gut. Das heißt, du kannst die gleiche Ausstellung an 8 Orten prinzipiell machen.
Das ist ein Vorteil, ja. Genau.
Das ist ja auch in den letzten Jahren bei dir, als mir das aufgefallen, dass du ja, also in unglaublich vielen Ausstellungen bist, also du stellst ja, ich meine, du hast ja einen Revolver mit deiner eigenen kleinen, achso, ganz kurz eine Frage noch, warum Revolver? Das wollte ich damals schon wissen. Weiß auch nicht mehr, ne?
Das kommt ja ursprünglich von diesem diesem Drehmagazin im Revolver, das sich dreht und in dem Sinne wollten wir das eigentlich auch, dass so rotierend immer wieder Künstler aus verschiedenen Disziplinen auch auftreten und so auf jeden Fall, dass das so mit Bewegung im
ja, ich verstehe, also so eine Rotation
auch, genau. zu tun hat, genau.
Okay.
Und dementsprechend war das Wort aber auch, hat auch geknallt.
Dann, ja, das ist ein guter Name auf jeden Fall. Und dann hat sich das für mich jetzt auch geklärt. Jahre später. So, jetzt stellst du ja schon seit Jahren auch öfter mal bei Ralf aus, richtig?
Ja.
Aber du hast auch Galerien in anderen Ländern, ne?
Also, ja.
Was sind noch so Galerien, wo du sonst also regelmäßiger ausstellst?
Oder? Also ich habe nur eine feste Galerie in München. Okay, ist das kein anderes
ja, gut,
ist ein anderes Land?
Okay. Ja,
Galerie Jörg Heitsch in München.
Ach, den kenne ich auch, genau.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Ihr habt euch, glaube ich, auch mal getroffen in New York, habe ich.
Ja, wir haben mal zusammen, waren wir mal auf den gleichen Messen unterwegs. Genau, da kenne ich New York.
Genau, da habe ich jetzt regelmäßig. Dann Galerie P in Kopenhagen wäre noch erwähnt.
Okay.
Und in Düsseldorf natürlich, Galerie Pretty Portal, da ist meine Düsseldorfer Galerie. Genau.
Ja. Ja, du kommst du ursprünglich aus Düsseldorf, oder?
Geboren bin ich in Katowice in Schlesien, in Polen. Okay. Und dann sind wir nach Deutschland gezogen.
Die ganze Familie.
Die ganze Familie, genau, als ich 3,5 Jahre alt war, Anfang der 70er. Und dann sind wir aufs Land gezogen, nach Basinghausen bei Hannover. Und dann bin ich zum Studieren nach Düsseldorf gezogen.
Okay.
1993 und seitdem wohne ich da.
Okay.
Genau, also nach dem Studium bin ich dann da einfach da geblieben.
Hast du Geschwister?
Nein.
Nein, achso, ich wollte gerade fragen, die klassische Frage, sind die auch Künstler? Waren die auch Künstler? Einzelkind. Ja. Und dir war das aber, also du hast, wahrscheinlich hast du die in eine ähnliche, sag mal, frühkindliche Kunsterziehung gehabt, wie ich auch oder viele, die so auch Comic-Elemente in ihrer Kunst verarbeiten. Du warst ein großer Comic-Fan, nehme ich an, oder?
War ich, ja. Ich muss dazu vielleicht erzählen, ich bin ja in Polen geboren und mein Vater, der war auch Comic- und Cartoon- und Zeichentrick-Fan vor allen Dingen, würde ich sagen. Ja. Und der hat selber Zeichentrickfilme gesammelt. Und das waren so meine ersten Einflüsse. Also die hat er dann auch immer gerne gezeigt. Mhm. Zumal wir auch lange Zeit keinen Fernseher hatten, in Polen nicht und in Deutschland die ersten Jahre auch nicht. Und mein Vater hatte sich dann so zur Aufgabe gemacht, so für das abendliche Familienentertainment zu sorgen. Und das war dann oftmals so mit Super 8 Filmen. Also er hat eigene Filme gedreht.
Schön,
Halt Familie Klonek, wie sie im Garten ist oder in den Park geht, weiß ich nicht. Also diese Super 8 Filme, die man auch kennt, aus dem Urlaub und so. Ja. Und dann auch immer gerne als Vorprogramm mit so einem Trickfilm. Mhm. Der hat sehr viel russische und polnische Zeichentrickfilme gehabt. Mhm. Und die sind immer noch sehr gut in Erinnerung. Also die waren so der erste große Einfluss, würde ich sagen. Mhm. Und der auch wirklich bis heute hängen geblieben ist. Also ich selber erkenne das heute noch, dass mich das teilweise an Lulek und Bolek beispielsweise oder Bolek und Lulek erinnert. Oder auch an die berühmteste russische Zeichentrickserie Nopogody, kennt man vielleicht auch, mit dem Hasen und dem Wolf.
Ja.
Ein Pendant zu Tom und Jerry, so auf russische Weise und so.
Ja, kenne ich.
Das hat er auch alles gehabt. Das gucke ich mir natürlich auch heute noch ab und zu ganz gerne mal auf YouTube an. Da kann man über alles sehen. Und das waren so die ersten Einflüsse noch, bevor ich Comics gelesen habe, auf jeden Fall. Weil kam das von den Trickfilmen. Und Trickfilme haben wir dann auch, hat er mit mir auch selber gezeichnet, so mit Stop-Motion auf Super 8. So kleine Strickfiguren, die sich bewegen und so.
Also lag das ein bisschen in der Familie bei dir?
Mein Vater war da schon eine treibende Kraft. Ja.
Ja, ganz schön. Mein Vater hat auch ganz viel mit Super 8 damals gemacht. Dann immer so, das war immer sehr schön, diese Eingangsanimation zu den Urlaubsfilmen am Anfang mit den Buchstaben, die.
Auch, also sehr, sehr beliebt, genau. Ja, ja, so, da kommen die Buchstaben so reingetanzt, genau. Ne, wie in der Polonaise und dann formieren die sich.
Stundenlang hat mein Vater da abends gesessen und geschnitten und geschnippelt und für ein paar Minuten ohne Ton.
Ja, das haben scheinbar sehr viele Väter gemacht in seinem Hobbykeller.
Dann, ja, gut, ich meine,
nach dem Abendbrot weg erstmal.
Guck dir das an, wie übervisualisiert heutzutage alles ist, ne? Also ich meine, das ist natürlich, damals war das eine ganz andere Art, auch da einen Zugang zu haben. Da war es halt spektakulär, wenn der Vater mal so einen super Art-Film gezeigt hat abends, und dann, das war dann immer gleich wie eine Party fast, so, ne? So ein Event.
Ja, auf jeden Fall immer. Da haben wir uns auch wirklich so gemütlich gemacht, so mit Flips und Chips und dann Cola, und dann gab es jetzt einen Filmabend oder mit die Abend oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es halt diesen Vorführkeller, der.
Ja, das stimmt.
Mit guten Sesseln drinne, das war schon ein richtiger Raum.
Ich komme ja aus dem Betonbau, da war nichts. Also gut, die Sessel waren auch gut. Mein Vater war Polster, die hat er alle selber aufgepolstert.
Ah, ja.
Also das war schon. Aber Keller gab's nicht. Also nicht dafür. Gut, und dann hast du, was waren so deine Lieblingscomics dann auch so später? Liest du heute auch noch Comics oder ist das?
Wenig. Tatsächlich nicht mehr so viel, nee. Auch jetzt nichts Großartiges. Also Klassiker, glaube ich. Asterix und Obelix und Mickey Mouse und Fix und Foxy und Tim und Struppi und Lucky Luke und die Mainstream-Comics eigentlich.
Ja, aber witzigerweise sind die bis heute aktuell,
immer noch,
ne?
Immer noch gut.
Immer noch gut. Also ich meine, klar, ich lese die heute auch nicht mehr, aber ich sehe das halt bei unseren Kindern. Der Älteste, der ist jetzt natürlich schon aus dem Alter raus, der liest andere Comics, der ist 21, aber bei dem Jüngsten, der liest immer noch die alten Lucky Luke, die ich mal vor vielen, vielen Jahren gekauft habe. Na, die sind immer noch der Hit.
Ja.
Ja, das ist echt, echt schön zu sehen. Ich habe früher in der Schule, dann auch, war ich immer derjenige, der die Comics gezeichnet hatte und so für so Einladungen und für.
Ah ja, das habe ich auch immer gemacht. Ja.
So, ja, war ganz gut. Das war immer ganz, ein ganz schöner Stellenwert, den man dadurch sich erarbeiten konnte, dass man zeichnen kann. Oder zumindest Comics zeichnen kann. Das ist immer das Ding. So, dann bist du zum Holzschnitt gekommen. Ich springe heute ein bisschen.
Ja.
Vielleicht so, aber das ist ja auch, glaube ich, nicht schlimm. Wie gesagt, ich komme gerade vom Sport, vom Basketball und bin auch ein bisschen aufgeregt. War nicht alles so geil heute. Und es ist schon abends für die Leute, die das jetzt morgens früh hören. Dann, das ist ja immer das Schöne am Podcast, man weiß ja nie, wann die Leute das hören.
Spätabends. Schon 21:20
Uhr. Gut, spätabends. Aber spät für eine Podcast-Aufnahme. Ja. Denn wir müssen uns ja auch konzentrieren. Nur wenn ich sage, wenn ich ein bisschen unkonzentriert bin. Aber du könntest genauso unkonzentriert sein, weil du baust ja, wie gesagt, gerade diese Ausstellung auf. Seid ihr schon fertig, ne?
Nee, aber fast fertig und läuft alles ganz gut, deswegen gibt es keinen Grund für Stress.
Ja, du wirkst auch sehr entspannt. Also es gibt auch Leute, die Ausstellungen aufbauen, haben
vorher ganz, diesen. Ganz gemütlich, ja.
Und sag mal, macht ihr ein Preview dann morgen oder so vorab?
Ja, macht das. Soll es was geben, eine kleine Runde.
Ja, das ist immer eigentlich irgendwie ganz schön.
Du kommst auch vorbei, ne?
Du kommst vorbei. Ja, wenn ich da bin, komme ich vorbei. Das ist ja, habe ich ja gesagt, entscheide ich morgen spontan, schön, ob ich in der Stadt bin. Aber wird es immer schwieriger, diese ganzen Ausstellungen, die ganzen Veranstaltungen irgendwie anzugucken. Nicht, weil, also zum einen wird es natürlich immer mehr. Also ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass es ja einfach immer mehr und mehr und mehr Ausstellungen irgendwie gibt und mehr Programme gibt. Und zum anderen ist es halt einfach auch so, dass, es passt halt nicht jeden Abend, ne? So rausgehen und so. Und das hat gar nicht was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, es hat mehr was damit zu tun, dass man irgendwann so im Lebensabschnitt ist, wo man eben einfach auch gerne mit den Kindern zu Hause ist oder vielleicht länger abends zu Hause kocht oder dann halt der Freundeskreis. Ich meine, mein Freundeskreis ist ja nicht nur in der Kunst unterwegs. Kann ich auch nicht mal sagen, komm, wir gehen dreimal die Woche auf Ausstellung, sondern dann kündigen mir der eine oder andere auch irgendwann die Freundschaft und sagt, ja, ist ja auch nicht jedermanns
Sache. Einmal die Woche reicht.
Ja, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ich persönlich genieße Vernissagen ja sehr, du auch. Also ich meine, es gibt ja auch Künstler, die gehen nicht so gerne auf Ausstellungen, aber.
Ich gehe auch gar nicht.
Also deine eigene?
Auch das finde ich meistens ganz interessant, muss ich zugeben, ja, auf eine eigene Ausstellung, klar. Ich gehe auch nicht so viel, aber bei Freunden, also tatsächlich sind in meinem Freundeskreis auch ein paar Künstler, gehe ich immer natürlich gerne zu den Vernissagen von denen hin.
Ja, da bist du jetzt inzwischen wahrscheinlich auch, wie viele Ausstellungen hast du gemacht ungefähr mit deinen Arbeiten?
Insgesamt?
Ja, so hast du
schon eine Menge.
So im Jahr, wie viel machst du im Schnitt?
Ach, weiß nicht, so 4-5 im Jahr, würde ich sagen.
Ja, aber ich meine, das ist natürlich der, kommen wir nochmal darauf zurück, das ist natürlich durch die Reproduktion ein Vorteil ist, dass du viel machen kannst.
Die Möglichkeit mehr zu machen, ja, schön, wirklich.
Aber du brauchst ja wahrscheinlich auch eine Weile, bis das dann erstmal fertig ist. So eine Auflage will ja dann auch, also erstmal musst du schnitzen und dann will das ja auch gedruckt werden. Das ist ja auch nochmal.
Das stimmt schon. Deswegen ist 8 auch schon eine okaye Größe. Also wenn da Das sind ja meistens drei, vier Farben. Vier Farben sind es meistens. Mhm. Und für eine Farbe nehme ich mir dann meistens schon einen Tag Zeit. Weil auch gerade, wenn er so ein bisschen größer ist, muss ich den schon sehr sorgfältig einwalzen. Und manchmal gehen auch viele Drucke daneben, die schmeiße ich dann direkt weg oder weiß nicht so recht oder überdruck die dann nochmal oder ziehe die Farbe nochmal ab und so. Also das ist schon so ein Rumhantieren an so einer Achterauflage auch schon. Da lasse ich mir sehr viel Zeit. Deswegen dauert es auch sehr lange, bis mal so eine Auflage dann ganz durch ist. Also das trocknet dann ja auch eine Woche ungefähr. Ich drucke ja mit Ölfarben. Deswegen passiert das so ganz langsam. Das gibt dann im Jahr eigentlich auch nur so 25 Drucke ungefähr.
Das heißt, du druckst in Öl, das heißt, wenn du eine Farbe gedruckt hast, die muss erst trocknen, bevor du die nächste drauf machst.
Ja, eigentlich schon. Also wenn man einen bestimmten Effekt, so einen Verschmiereffekt erzeugen möchte, dann kann ich auch schon mal so nass in nass drucken, aber das ist meistens, sieht das doof aus. Ja. Aber ich auch schon mal gemacht.
Das ist auch komplex, aber warum die Entscheidung zu Öl? Die Farben schöner oder?
Ja, die Farbintensität ist stärker. Ne? Also wenn du das mal gemacht hast, also insbesondere wenn du vorher mit Wasserfarben gedruckt hast und dann steigst du mal auf Öl um, also das die Ölelemente, die reflektieren das Licht einfach total toll und das scheint nicht so schön wie mit Ölfarben.
Ja, Ölfarben haben schon was Besonderes. Ja. Und da arbeitest du mit so einer Druckwalze oder mit einem...
Ja, so eine Walze mit so einer großen Kurbel dran.
Ja. Ja, ich mache ja so auch klassisch japanische Handabzüge, wo du das Papier auf den Holzblock auflegst und dann die Farbe durchreibst.
Ach so, okay. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu aufwendig, glaube ich.
Und
dann kriegt man auch ganz schnell so einen heißen Daumen.
du hast ja so ein Rakel, mit dem das schon mal so eine Platte. Aber das hat einfach den Effekt, dass kein Druck auch nur annähernd dem anderen gleich. Du kriegst es nie genau so hin, den zu machen wie den anderen davor. Aber hat natürlich den Vorteil, dass du auch mal in zwei Tagen so eine Auflage komplett durchdrucken kannst, weil die Trocknungszeiten eben nicht so lange sind. Ne?
Ja.
Also das ist halt, die schmeiße ich hier auf den Boden und lege die alle nebeneinander hin. Und wenn die Auflage in der einen Farbe durchgedruckt ist, dann kann ich beim ersten wieder anfangen und die nächste Farbe auftragen.
Ja, und man könnte Riesenformate machen damit, wenn man es ja nicht auf deine Druckwalzen, Walzengröße reduziert.
Ja, also war es natürlich so ein bisschen, als ich das angefangen habe, also ich habe ja tatsächlich mit dem Holzschnitt gar nicht angefangen als Drucktechnik erst, sondern das sind ja alles Originale. Ich nutze Farbe und schnitze aus dem Holz raus und erschaffe Unikate. Das ist eine andere Technik. Aber ab und zu drucke ich natürlich auch. Und dann war das für mich am Anfang auch tatsächlich so die Überlegung, wie drucke ich denn? Und ich bin ja sehr inspiriert von diesen japanischen Holzschnitten damals auch. Und dann wollte ich auch genauso drucken, wie die gedruckt haben. Das war für mich wichtig. Aber das war natürlich auch eine Ausrede, um mir nicht so eine teure Druckwalze zu kaufen.
Ja.
Und dann machst du mal zwei Auflagen und dann machst du wieder was anderes. Weißt du, so, das ist halt auch immer, kostet ja auch ein bisschen.
Ja, das ist schon meistens schon sehr kompliziert teilweise. Ne? Also auch mit dem Auftragen der Farbe allein schon, mit so einer Aquarelltechnik.
Und ja, aber das ist ja mal, also ich finde, ich mache das super selten, weil das, wie gesagt, nur ein Teil bei mir ist. Und ich wie gesagt, diese Unikate, das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung von meiner Malerei gewesen. So. Und dass ich mache ja dann auch teilweise so dreidimensionale Arbeiten und so skulpturale Sachen, ich nenne es immer so Wandskulpturen oder so. Oder Sculptural Woodcut nenne ich das dann. Das ist ja was ganz anderes. Das hat ja. Ja, also ich würde gerne öfter drucken, aber das ist mir dann am Ende des Tages irgendwie zu aufwendig. Und ich glaube einfach dadurch, dass die Leute das bei mir eher nicht so gewohnt sind, habe ich da auch gar keinen richtigen Markt für. Ne? Ich mache ab und zu mal so einen Druck und den verkauft man so auch so nach und nach. Aber mir ist das auch schon aufgefallen, dass es bei anderen Galerien, bei denen ich manchmal ausstelle und ich dann sage, ich habe ja noch ein paar von der Druckedition, der sagt, ja, kannst du mal mitbringen. Also erst sagen sie, ja, ist das ein Siebdruck? Und als Siebdruck versteht jeder.
Ja.
Also jeder versteht das. Aber warum dann meine Drucke? Die sind auch einfach teuer, weil die sind viel, viel aufwendiger als ein Siebdruck. Ne?
So, das stimmt. Das ist nicht immer unbedingt klar, dass das ja auch meistens viel größer ist.
Ja, genau. Ja, darum. Also wie gesagt, bei mir ist das so ein bisschen nebenbei. Ich würde das gerne öfter machen. Aber das ist ja auch was, also darum finde ich ja auch, ist das was extrem Besonderes und anderes, was du tust. Weil du im Prinzip auch eine gewisse Art von Unikaten schaffst. Ne? Also
jedes hat seine individuellen Fehler.
Und deine Themenwelt ist ja schön, dass du das vorhin gesagt hast. Verstehe ich jetzt auch ein bisschen besser mit den polnischen, russischen und so.
Ja, wobei das, ja, okay. Also das waren so die ersten Anstöße, würde ich sagen. Aber ich denke mal, wenn du jahrelang irgendeine Tätigkeit verfolgst und die auch sehr gerne machst, dann beschäftigt dich das natürlich auch. Und die Frage, warum du das machst, taucht dann auch automatisch auf. Das ist ja, muss man sich vielleicht nicht selber beantworten, aber interessant ist es vielleicht auch schon, vielleicht bringt es einen auch eventuell einen Schritt weiter.
Was sind denn deine Themenwelten dann, wenn du...
Das kann ich so allgemein schlecht sagen. Also für mich ist es sehr wichtig, dass ich so Material zum Bearbeiten habe, dass ich mir am liebsten selber schaffe durch mein Skizzenheft. Mhm. Also ich führe so eine Mischung aus Tagebuch und Skizzenheft und probiere da auch jeden Tag so 2 Doppelseiten zu füllen ungefähr, so grob. Und das ist meistens irgendeine Kritzelei. Das kann auch ganz uninspiriert sein, das kann auch ganz unverständlich sein. Und also ehrlich gesagt, ist meistens ziemlicher Schrott, den ich zeichne. Also bei vielen weiß ich nicht, was ich damit anfangen kann, aber ich hab's erstmal. Also wichtig ist mir, dass ich irgendwas habe, dass ich da irgendwie so Kritzeleien habe, weil ich dann nämlich ganz gerne nach ein paar Tagen zurückblätter und mir das dann angucke. Ja. Und dann zeichne ich noch was dazu und so. Und dann kann vielleicht irgendwie noch ein Schuh draus werden. Vielleicht auch nicht, also es klappt auch oftmals nicht. Aber es entstehen so Schichten immer wieder und dann auch gerne mal nochmal ein drittes Mal drüber geguckt und so. Und dann steht so ein wildes Gewirr von Linien und das bringt mich dann eventuell auf eine Idee. Also dann kommt dann plötzlich so ein Muster für mich im Kopf zusammen. Also wie das so eine Geschichte entsteht, wobei ich gar nicht genau weiß, wo die jetzt herkommt, sondern das sind halt bestimmte Elemente, die treffen aufeinander. Und ich erkenne noch gar nicht, dass die vielleicht ineinander greifen. Da muss ich vielleicht noch was hinzufügen oder noch mal was wegnehmen oder noch mal später drauf gucken. Es gibt da kein richtiges Patentrezept für. Wichtig ist nur, dass ich dann irgendwann nach einer Weile merke, dass sich da was zusammenbraut. Mhm. Und dass ich eventuell, wenn ich das mit einer anderen Seite vergleiche, dass es dann vielleicht, oder mit einem anderen Skizzen oder weiß ich nicht, und wenn ich das so nebeneinander halte, dass es da Connections gibt, so zwischen den einzelnen Bildelementen. Mhm. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn sich dann so etwas zusammensetzt. Also wie bei einer Geschichte, die man so aufschreiben würde oder erzählen würde, vielleicht auch. Also selbst beim Reden ortet man ja seine Gedanken und dann findet man Worte dafür und dann kommt da so eine Linearität rein. Und das ist ja bei meinen Zeichnungen oder bei Leuten, die zeichnen, glaube ich, auch ganz, ganz ähnlich so, ne? Dass sie so ein Wirrwarr schaffen und dann gucken, da Muster drin zu erkennen.
Okay.
Und dann finde ich eventuell welche. Also oftmals nicht, das ist ein bisschen so eine Schürferei auch, ne? Oh, hier gibt es aber einen Zusammenhang und hier habe ich vielleicht ein Element, das passt mit dem und dann auch noch mit dem. Dann habe ich so eine Art Dreiklang. Bei Musiker würde das dann einen Dreiklang nennen, also einen Akkord. Dann habe ich einen Akkord, da passen so 3 Elemente harmonisch zusammen. Und das ist so im Groben so ein Rezept. Und dann ist es ist es ja oftmals irgendwas so Erzählerisches, hat mit Charakteren zu tun und ein Charakter kommt da drin vor. Muss aber nicht, also vermeide ich ehrlich gesagt auch ganz gerne, sondern lass nur reine Formen sprechen. Aber meistens ist es dann mit dem Charakter doch leichter, irgendwie so eine Art von verschlüsselter Geschichte zu erzählen, die mir dann auch ziemlich egal ist, also was das für eine Geschichte ist. Aber das ist, offenbar ist, da hat das narrative Elemente, die eventuell neugierig machen oder inspirieren mich oder andere Leute, weiß nicht. Ich inspiriere mich natürlich auch sehr, sehr gerne damit. Also so entsteht das irgendwie. Und dann habe ich so mein Sammelsurium und dann, wenn ich merke, das und das Element passt zusammen, dann scanne ich es ein und dann baue ich da Vektoren, Zeichnungen draus und dann setze ich so langsam die Bildwelten zusammen, aus denen dann die Holzdrucke entstehen. Also das ist so ein langer Prozess, das kann dann manchmal von so einer 5 Jahre alten Zeichnung sein, die ich im Skizzenheft gefunden habe, mit einem neuen Element oder weiß ich nicht, oder mit Figuren, die aber auch auf ähnliche Weise entstehen. Ich habe dann so ein Sammelsurium an Stilelementen oder Gestaltungselementen, die aus denen sich Figuren ergeben. Eine Nase, eine Frisur, ein Mund, Ohren und so. Also wie so ein Modulsystem setze ich das dann zusammen. Denke mir, das ist ein interessanter Charakter. Der hat eine Persönlichkeit. Der kriegt jetzt auch mal ein Porträt. So, der kriegt einen Einzelauftritt. Oder der wird dann hier eher so ein Teil in so einem Gruppenbild. Das habe ich dann auch. Also das ist dann so, das sind dann so verschiedene.
Gibt es denn auch Charaktere, die irgendwie wiederkommen? Also hast du so Wiederkehr?
Das passiert tatsächlich fast nie. Also sehr selten, weil sich ja immer wieder neue Formen ergeben daraus. Deswegen wäre ich auch ein lausiger Comiczeichner, glaube ich, weil da müsste man ja immer wieder dieselben Figuren benutzen,
wenn
man eine lineare Geschichte erzählt zumindest. Nee, mache ich nicht so gerne. Also fällt mir auch schwer. Oder weiß nicht, oder ich bin da vielleicht auch dann vielleicht auch sogar zu schnell gelangweilt, wenn ich mal dieselbe Figur zeichnen würde. Weiß ich nicht. Also meine Geduld oder meine, weiß nicht, meine, da liegt,
ich glaube, Geduld ist ein guter Begriff.
Oder Geduld, genau, liegt in einem anderen Bereich. Dann liegt meine Geduld eher darum, halt so ein Wirrwarr zu schaffen und da irgendwie so ein Muster drin zu erkennen. Ja.
Machst du deine Skizzenbücher manchmal öffentlich oder ist das wirklich nur für dich? Zeigst du mal aus? Irgendwie
manchmal? Ja, doch, kann schon jeder reingucken. Jetzt leider gerade keins dabei. Aber eigentlich, also wenn ich dir das zeigen würde, würdest du vielleicht auch denken, also das ist, oftmals ist das wirklich so schrottiges Gekritzel da drin. Obwohl manchmal ist es schon so ein bisschen ausgeformt. Ach, weiß ich nicht, ich kann es jetzt gerade selber gar nicht so richtig beurteilen. Muss ich dir jetzt mal zeigen.
Ja. Du, ich bin auch immer beeindruckt von Künstlern, die Skizzenbücher haben, in denen eigentlich schon die perfekten Zeichnungen drin sind. Mhm. Und das Seite für Seite für Seite, das gibt es ja auch. Ja. Da bin ich auch nicht der Typ. Bei mir in meinen Skizzenbüchern ist das Gewirr meistens Text. Ja. Ich schreibe immer ganz viel da rein und mache nur ganz grobe Skizzen. Mhm. Und wenn bei mir mal im Skizzenbuch eine wirklich ausgefeiltere Zeichnung drin ist, dann habe ich die da wahrscheinlich drin angelegt, um die nachher einzuscannen oder als Zeichnung für irgendwas zu benutzen oder für ein T-Shirt-Design oder sowas, dann ist das eigentlich schon die Reinzeichnung. So. Ich finde, das ist aber überhaupt schön, dass du überhaupt noch mit so Skizzenbüchern halt arbeitest. Wird ja auch mal weniger. Ne?
Finde ich schon sehr wichtig. Habe ich auch eine Weile gemacht, also dieses richtige Zeichnen, also beobachten und nachzeichnen, aber da ist mir, glaube ich, ein bisschen Geduld verloren gegangen.
Ja, das kann ich auch nicht.
Ich habe es früher geliebt, auch mit einem Freund von mir, der auch Zeichner ist, sich hinzusetzen, in Cafés zu setzen und dann zu zeichnen so den ganzen Tag oder uns gegenseitig oder so irgendwas zu zeichnen, was dir so vor die Nase kommt. Das ist auch schön. Mhm. Aber das mache ich leider eigentlich fast gar nicht mehr. Nee, eigentlich gar nicht mehr.
Ja, das ist ja auch immer ein Zeitproblem, ne? So eine Zeitfrage, wann macht man das? Ich meine, wenn du viel reist, dann kannst du das vielleicht noch machen.
Ja.
Also das Skizzenbuch hast du wahrscheinlich immer dabei und wenn du in der Bahn sitzt oder irgendwo hinfährst, dann...
Stimmt schon, habe ich fast immer dabei, aber das stimmt. Ja. Aber in der Bahn und so auch mache ich auch nicht. Also tatsächlich sitze ich gerne so auf dem Sofa und kritzel dann, während ich Fernsehen gucke.
Ich habe neulich einen Podcast, ein Interview geführt mit John Bergerman. Mhm. Den kennst du auch, ne?
Ja.
Ja. Und der macht ja gar nichts, ohne dass er ein Skizzenbuch in der Hand hat. Und wir hatten während unseres Gesprächs
Hat er 10 Seiten voll gezeichnet?
Nee, er hat aber eine Zeichnung gemacht und die hat ihm anschließend geschickt. So, wo dann auch so die Themen drin sind und was, wo er gerade spricht. Also, das ist immer so ein, der Strom seiner Gedanken, der dann auch immer gleich in diese Zeichnung einfließt. Finde ich auch total bewundernswert. Also, das meine ich. Also, wenn man den Weg zu den letztendlich finalen Bildern oder sowas irgendwie so ein bisschen kennt und nachvollziehen, das finde ich immer spannend, wenn man die Möglichkeiten hat, bei so einem Künstler auch ein bisschen tiefer reinzugucken. Jetzt habe ich natürlich das Privileg, weil ich mit vielen Künstlern zusammenarbeite, dass man da reingucken kann. Die wenigsten haben dazu eine Chance. Und darum habe ich vorhin gefragt, ob du das auch mal veröffentlichst, ob du, keine Ahnung, bei Instagram oder so auch mal so Fotos von deinem Skizzenbuch.
Habe ich auch schon mal gemacht, aber sehr selten, ja.
Wie kommt das dann an?
Okay.
Ja, okay. Ja. Na gut, das ist ja, das ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht müssen wir heute auch gar nicht drüber reden. Sonst kommt das immer mal wieder auf, dass wir hier über Instagram und Social Media reden, aber vielleicht können wir das ja mal aussparen für heute. Die kriegen schon zu viel Raum bei uns. Okay. Ja, ist halt so. Aber dann, das heißt dann, du hast, also wenn du eine Ausstellung machst, wenn du eine Einzelausstellung machst, dann hat die auch was war der Titel deiner letzten Einzelausstellung zum Beispiel?
Das war, letzte Einstellung. From the Woods to the Blocks. Das ist aber nur.
Okay. Also das war dann kein Thema, was so mit.
Kein übergeordnetes. Ja. Ich hatte mal Shining Woods oder Shiny Woods.
Ja.
Das hatte ich schon. Das fasste schon so ein bisschen, weil ich da mit sehr leuchtenden Farben gearbeitet habe. Und das ist, was vielleicht für Holzdruck so ein bisschen ungewöhnlich ist. Ja. Weil Holzdruck an sich ist ja eher vielleicht so als etwas düsteres Medium.
Ja, düster und vielleicht auch eher so ein bisschen.
Ernst auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Ja, aber wie heißt die auch schon jetzt, die du jetzt machst?
The Beauty of Confusion.
Beauty of Confusion. Ist das was du dir ausgedacht hast und den Leuten gesagt hast, hier, ich mach die Ausstellung?
Ja, da habe ich habe mir erstmal so Lieblingskünstler ausgesucht, die mitmachen. Die haben zum Glück auch fast alle zugesagt. Und dann fand ich, dass das so ein übergreifend wäre, weil die alle so in diese Richtung gehen auf jeden Fall. Dieses Konfuse, dass sie da meiner Meinung nach irgendwie auch in dieser Fremdheit und in Seltsamkeit und Verlorenheit auch eine Schönheit drin sehen und auch widerspiegeln und zum Vorschein bringen.
Ja, ja, also ja. Nicht alle kenne ich davon. Aber wie gesagt, Stefan Marx und Henning Wagenbrett kenne ich. Stefan ist ja war wahrscheinlich der leicht zu kriegen, der ist ja auch sehr gefragt inzwischen. Kennst du ihn schon länger?
Ich kenne seine Sachen tatsächlich schon länger und ich kenne ihn aber kaum. Ich habe mich zwar einmal mit ihm und so unterhalten, aber das weiß er, glaube ich, gar nicht mehr.
Okay.
Und ja, finde ich einfach, also ich finde es toll, wenn jemand so mit wie soll man sagen, mit so einfachen Strichen einfach so.
Ja, mit ganz reduzierten Mitteln, genau.
Mit so ganz reduzierten Mitteln irgendwie so eine Lebendigkeit und so eine Originalität schafft. Das ist einfach auch sehr.
Kennst du David Trigley?
Nee.
Ja, das musst du dir mal angucken.
David Trigley.
Nee, ja. Das ist so der. Also der ist, den hättest du dir auch schon nicht bekommen, der ist einfach viel, viel zu groß. Und der ist so, ich denke mal, Stefan Marx kennt den ganz gut, weil das ein bisschen so eine ähnliche Richtung in manchen Bereichen geht. Zumindest vom Stil her und von der Schlichtheit und den Kommentaren. Nur der ist halt, der hat so einen ganz, ganz tiefsinnigen britischen Humor in seinen Arbeiten. Und ich habe mal vor vielen Jahren ein Interview mit ihm gelesen. Der lebt auch so ein bisschen so. Und das ist dann auch so, was du sagst, so diese Verschrobenheit, du kannst. Ich glaube, viele Leute, denen du so eine Zeichnung gibst, auch von Sharon Marx, die jetzt ihn nicht kennen. Sharon ist ja inzwischen sehr gefragt, auch im Kunstmarkt, auch so international, große Galerien oder sowas. Aber ich glaube, in 80% meines Freundeskreises würde ich das hinlegen und die würden mich fragen, hat das dein Sohn gemacht? Oder, keine Ahnung, ne? So, da ist so der Zugang fehlt, ne? So,
das kann schon sein, Gerade wenn man dann schon, was weiß ich, tausende von Zeichnungen anguckt, dann sieht man, dass die dann einfach dann doch herausragen.
Aber dann ist es ja umso schöner, dass es dann tatsächlich auch immer noch so eine, weil das hat ja schon eine gewisse Bedeutung und Gewichtung, die Arbeit, die Stefan macht und die Arbeit, die du machst, dass man dann doch irgendwie immer noch genug Leute oder Leute findet, die sagen, hey, das möchte ich zeigen, das möchte ich gerne ausstellen.
Ich bin total begeistert davon, dass es relativ leicht geht, also die Leute relativ leicht zusagen. Vielleicht auch wegen Fankunst Krüger, ist ja dann auch echt ein guter Name.
Das stimmt, das hilft natürlich auch. Aber du hast ja da auch schon, hast du im letzten Jahr nicht auch schon eine Gruppenausstellung da
kommentiert? Vor zwei Jahren genau. Mit Gary Taxley war es natürlich auch total geil, dass der dabei war.
Ja, ja stimmt, der war auch hier. Dann. Genau. Das war ja auch, glaube ich, ganz gut, ne? Also das war auch
sehr gut. Ja, der war toll.
Da waren mehr Künstler dabei oder habe ich das noch falsch in Erinnerung?
Das war Gary Taxley, Marco Wagner, Heiko Müller und dann war es Amadine Urruti.
Ah ja, die war das erste Mal dann auch bei Ralf.
Genau. Ja. Und ich und Attac war noch dabei. Nicht.
Ja. Alles dann aber auch Künstler, die irgendwo durch ihr zeichnerisches Werk auch irgendwie bekannt sind, so grafische Arbeit.
Ja, ne? Genau.
Ist das auch das, was dich privat dann auch so umtreibt in der Kunst? Oder so bist du auch ein Fan von Malern? Oder was ist so Kunst, die Roman Klonek begeistert, wo du sagst, da in die Ausstellung muss ich gehen?
Ach, das ist schon sehr vielseitig. Also ich gucke mir wirklich alles Mögliche an. Also was in Düsseldorf so gezeigt wird oder in Bonn, wo ich auch sehr häufig bin, im Kunstmuseum ist, gehe ich eigentlich immer rein. Ich bin leicht zu begeistern von allem Möglichen. Also es muss nicht nur Holzschnitt sein oder Zeichnen. Es kann auch wirklich abstrakte Malerei sein oder Installation oder experimentelle Musik, weiß ich nicht.
Kennst du die Comics von Lionel Feininger?
Die sind sensationell. Ihn kenne ich, aber ich will jetzt von Comics wüsste ich jetzt ehrlich
gesagt. Ich habe vor Jahren mal hier in Hamburg eine Ausstellung extra zu dem Thema. War die in Deichtorhallen oder in der Kunsthalle? Ich glaube, in der Kunsthalle. Aber egal, die war sehr toll, weil der hat früher für so Zeitschriften, Zeitungen, amerikanische Zeitungen, halt so Comic-Strips und Comic-Seiten gemacht. Die musst du dir mal angucken.
Okay.
Kannst du auch im Internet sehen, aber die mal im Original zu sehen, war schon irre, weil man den ja in so einem ganz anderen Bereich verortet als Künstler. Aber der hat halt auch diese Comics gemacht und Cartoons gemacht und auch erst Jahre später sind die Leute aufgekommen, dass das ja auch genauso wichtig ist wie all die anderen Sachen, die er gemacht hat. Ne? So,
ja.
Also es hat immer das, was man so in dem früheren Werk macht und vielleicht auch kommerziell macht, um Geld zu verdienen. Das wird, glaube ich, heutzutage anders respektiert, als es eine Zeit lang gerade im Kunstbereich respektiert wurde, weil die Leute auch alle wissen, dass man Geld verdienen muss damit und mit der Kunst es doch ein bisschen schwieriger ist, zumindest regelmäßige Einkünfte zu erzielen. Und so. Ne? Aber du machst ja auch Illustrationen, ne? Für Zeitschriften.
Für Zeitschriften. Mhm. Ich habe einen Agent in den USA, von dem kriege ich eigentlich regelmäßig Jobs, auch meistens für so Universitätsmagazine in den USA. Das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Einnahmequelle auch.
Ja. glaube ich. Eine Sache haben wir auch noch gemein. Ich glaube, du hast auch schon mal Bieretiketten gemacht.
Habe ich auch mal
Label gemacht. Ja. Genau. Das finde ich toll. Ich bin ja persönlich so begeistert davon, dass das Bier, was ich trinke, auch ein Etikett hat, was ich gemacht habe.
Ich mache mir gleich mal eins.
Aber ja, das ist auch sehr schön. Das ist auch ein Bereich, in dem das unglaublich gewertschätzt wird. Ne? Also wenn du dir anguckst, wie ich meine, ich sehe das ja viel, ich bin ja viel in diesem Craft-Bier-Bereich unterwegs, da sind die Etiketten ganz wichtig. Die sind eine eigene Kunst für sich eigentlich.
Ach so, das ist so klar. Okay. Ja.
Und das, also auch so ein eigener Trigger für die Leute, so ein Bier in die Hand zu nehmen. Und darum wird das ja immer wichtiger, dass man dann da auch gute Künstler für nimmt. Und es gibt ja Brauereien, die sind ganz eng mit ihren Künstlern verbunden. Also hier Mikella in Dänemark, in Kopenhagen, die haben einen Künstler, den Namen, der ist mir aber entfallen. Der macht alle Etiketten für die und der ist wie das fünfte Bandmitglied. So, das halt nicht auf der Bühne steht. Und dann, was ist noch, Beavertown aus England, die haben auch einen Hauskünstler und der ist halt, der sorgt, also so sieht das Bier halt aus. Und ich habe das Glück, dass bei Kevida bin ich das inzwischen. Ne? So, wir kennen das ja auch schon lange. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir dann die Etiketten irgendwann machen konnten, weil das muss ja auch irgendwie alles immer passen. Aber das ist jetzt so, die gehen jetzt Hand in Hand mit dem, was man da macht. Und dann ist das wird das so eine eigene Marke. Aber so wie du für dich natürlich auch zu so einer Marke wirst durch deine Zeichnung, die sich so rausschauen. Was war so dein spektakulärster oder schönster Illustratorenjob, wo du das Gefühl hast, da kam am meisten zurück, also so ein Feedback und
ich habe vor kurzem ein Plakat für die Pixies gemacht. Das war ein schöner.
Stimmt, das habe ich gesehen.
Schöner Job.
Ja, wie kam das dazu?
Da war ich sehr stolz drauf. Ich habe mich einfach angemeldet, ob ich das machen würde.
Das Management oder
ja. Die? Ja, der Konzertveranstalter. Ja, okay. Also die haben für die USA-Tour lassen die für jedes einzelne Konzert von irgendeinem Künstler das Plakat gestalten. Da war ich dann für Nampa, Idaho.
Okay.
wurde ich dann ausgesucht. Genau.
Ja, das ist doch schön, oder?
Ja.
Wie hast du dich darauf vorbereitet? Warst du da frei? Haben die gesagt, mach was?
War völlig, völlig frei, ja.
Okay. Und dann hast du dir nochmal alle Platten angehört, die zu Hause rumliegen? Und
das habe ich auch die schon lange nicht mehr gehört. Also fand ich auch ganz toll. Und dann ist ein bisschen Vergessenheit geraten. Und ach, weiß nicht, ich habe dann noch ein bisschen, also ehrlich gesagt, auch so ein bisschen in Vorhandenen gekramt und dann bis was passte, bis das so ein bisschen Pixies gut passte.
Okay. Ja, das finde ich auch toll, wenn man sowas machen kann. Also du warst auch Fan von den Pixies oder bist Fan von den Pixies?
Wer zu viel gesagt.
Ja, okay. Ja. Die meisten Leute, die ich kenne, die würden sofort sagen, wow, sofort mache ich umsonst. Aber hast du hoffentlich.
Das Honorar waren dann so ein Paket Plakate. Das ist eine gewisse
Maßnahme. Echt? So Barter-Deals machst du noch?
Ja.
Okay. Da habe ich keine Lust. Obwohl, das stimmt nicht. Bei dem Bier habe ich auch Bier für bekommen, klar. Ja. Manchmal macht man das. Wenn es dann für einen persönlich so passt. Aber ansonsten bin ich ja der Meinung, dass wenn man so einen Beitrag leistet, dann muss der auch entsprechend honoriert werden.
Egal.
Da bist du noch, also bei so einem Pixies-Plakat kann ich das verstehen, da bist du idealistisch. Andererseits haben die Pixies mit ihren Platten Millionen verdient. Und jeder von denen könnte dich ein Jahr lang dein Gehalt zahlen für das, was du tust, ohne dass es tatsächlich am Ende des Tages irgendwelche Auswirkungen aufs Konto hätte. Ne? So, also. Aber gut, das ist auch so eine Diskussion. Führst du die manchmal mit Leuten, dass du sagst, irgendwie, das wird alles nicht entsprechend honoriert oder bezahlt? Ich meine, wenn du für ein Universitätsmagazin arbeitest.
Die bezahlen gut.
Genau, die bezahlen wahrscheinlich gut.
Ja, das ist ganz gut. Ich finde die Honorare für Illustratoren eigentlich auch echt gut. Ja. Also dann war Pixies vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, aber ich habe auch schon ganz gut honorierte Jobs gemacht. Der ist gerade nicht dafür, war das einfach ein besonders schönes.
So ein Passion.
Eine schöne Sache einfach.
Leidenschaft, ja. Ja, klar. So kriegen sie einen immer wieder. So kriegen sie die Kreativen immer wieder, indem man sagt, das ist was Schönes. Ich sag das ja mal, also ich werde ja auch oft gefragt von Künstlern, also von Jüngeren, ne? Also nicht von dir. Du bist in dem Bereich weitaus erfahren als ich. Ich verkaufe kaum Illustrationen und eigentlich gar nicht. So. Aber ich versuche aber auch tatsächlich immer nur Originale zu verkaufen. Also wie du das im Prinzip in dem Falle auch tust. Du wirst nicht gebeten, mach mal mit der Skyline von Pittsburgh irgendwie und pack da das und das und das rein und dann ist noch der Affe, der zum Himmel fährt. Ne? So, sondern du machst, du wirst gesagt, weil du Roman Kronik bist, sollst du das machen. Das ist schon mal ein extrem schöner Status, den man sich dann irgendwie dann über die Jahre erarbeitet. Aber ich mache so Illustrationen. Also ich werde nicht gefragt. Ich würde die auch machen. Ich werde da nicht nachgefragt, weil das auch wahrscheinlich nicht wirklich passt. Aber ich bin ganz, ich werde halt oft gefragt, was so, wenn es so um die Honorierung geht, von Künstlern, wo dann so Anfragen kommen und sagen, Georg, sag mal, ich bin hier gefragt worden und dann reden die irgendwas von Buyout-Rechten und dann fängst du nämlich an, dann wird es nämlich interessant, ne? So. Und da werden heutzutage immer noch so viele Künstler übers Ohr gehauen, weil man denen irgendwie erzählt, ja, aber das sehen 100.000 Leute und unser Newsletter hat, keine Ahnung, 300.000 Abonnenten, nein, von denen sich aber kein Schwein für den Künstler interessiert. Das ist ja immer so der Punkt.
Dann bist du halt wäre ich auch kaum zu verlocken gewesen. Ja. Also irgendwas, da kommt ja wirklich, das kommt ja wirklich dann darauf an, ob das ja auch wirklich Spaß macht, das zu machen. Also da, wenn es keinen Spaß machen würde und dann würde ich nur ein paar Plakate oder irgendwas in Aussicht gestellt bekommen, würde ich es natürlich nicht machen.
Aber verkaufst du die Plakate bei Ausstellungen? Das könntest du ja eigentlich machen, ne? Verkaufst du die Plakate bei Ausstellungen? Bei Ralf, der hat ja damit.
Ja, könnte ich theoretisch machen. Ehrlich gesagt, habe ich die vergessen mit
mitzubringen. Ja, okay. Ja. Also es soll auch nicht zu professionell klingen, irgendwo wäre es ja auch immer noch, wäre es ja auch schlimm, wenn wir alle so extrem durch organisiert werden, dass das alles so klappt. Ist ja schon mal eine große Leistung, eine Ausstellung zu organisieren und zu kuratieren. Jetzt hast du da Ralf an der Seite, der hat auch Erfahrung, aber der überlässt dir natürlich wahrscheinlich auch eine Menge, was gerade so den Kontakt mit den Künstlern angeht. Wählst du dann auch die Arbeiten eigentlich aus?
Nee.
Das. Ja, also ist ja auch okay, du hast dich ja schon entschieden, dass du die Künstler gut findest.
Ja, eben, also da kann ich davon ausgehen, dass ich das, was sie schicken, auch gut finde, ist zum Glück auch so.
Ja, gut, aber wenn jetzt irgendwas dabei wäre, wo du sagst, nee, das entspricht nicht den Standards der Ausstellung, dann wärst du
natürlich... Also gerade Henning Wagenbrett, wenn ich mir seine Sachen angucke, das finde ich alles toll. Der kann schicken, was er will, eigentlich.
Hat er noch so ein starkes Thema, wie gesagt, damals diese Spam-Mails,
Ich jetzt kein durchgehendes Thema, habe ich nicht gesehen.
Der ist auch Professor, ne?
Oder? Ja, in Berlin.
Ja. Ja. Machst du sowas auch Dozent oder bist du?
Mache ich nicht mehr. Ne? Ich habe aber nicht so gern gemacht, muss ich zugeben.
Also weil dir das ja keinen Spaß gemacht hat, dann mit den Studenten zu arbeiten oder zu viel Arbeit?
Zu viel Arbeit eigentlich.
Ja. Aber finden das nicht Studenten toll, wenn da jemand steht, der das auch praktiziert? Ich meine.
Also ich war mal tatsächlich ein Aushilfsprofessor in Mainz für ein Semester, aber das fand ich so intensiv und das waren nur 2 Tage die Woche, dass ich dachte, das ist da komme ich eigentlich gar nicht mehr so richtig dazu. Also wenn ich mich richtig reinknie und das sehr ernst nehme, was ich gemacht habe, dann komme ich gar nicht mehr so richtig dazu, zu dem Zeugs, was ich selber gerne machen möchte. Ich weiß, das machen viele. Ich frage mich so ein bisschen, wie die das machen. Vielleicht kriegt man auch eine Routine nach einer Weile. Aber ich fand das irgendwie nicht so richtig erstrebenswert, muss ich sagen.
Ja, ich kenne auch viele Leute, die das machen. Für manche ist es natürlich auch, ein guter Nebenerwerb. Ne? Also, wenn man dafür bezahlt wird oder sowas, dann ist es ja auch ein Job, den man ganz gut verbinden kann mit dem, was man sonst so macht. Aber klar, das ist natürlich viel Arbeit. Die sollen ja auch was lernen, die sollen ja auch was mitnehmen. Wahrscheinlich hast du da auch einen ganz anderen Auftrag als der eine oder andere, der sagt, Mensch, ich mache das und nehme ein bisschen Geld mit. So. Und ja. Aber was hast du dann? Also ging es da um Illustration oder?
2 Sachen. Also ich hatte einen Zeichenkurs gegeben und Holzschnitt tatsächlich auch angeboten.
Ach, schön,
mit Themen und dann halt waren wir viel in der Werkstatt und dann ging es auch um die Technik und so. Ja, war schon nicht so schlecht, aber es ist einfach, gerade am liebsten bin ich natürlich in meinem Studio und mache meinen Kram.
Ist das dein Happy Place, das Atelier?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Aber das ist separat von deiner Wohnung oder machst du das?
Ja. Aber auch nicht so weit. Ja, 5 Minuten mit dem Fahrrad.
Ja, muss ja nicht weit sein, aber ich finde es immer ganz gut, wenn man irgendwie so eine Tür zumachen kann
und weggehen
kann. Ne?
Das ist besser.
Also, und das ist so ein bisschen eine größere Hürde, ist auch da hinzugehen oder zurück. Das ist einfach so ein anderes Wechselspiel ist. Manchmal muss man auch damit abschließen. Ich meine, ganz lässt es dich ja wahrscheinlich nicht los, wenn du dein Studio verlässt.
Nö, also ich bin zu Hause, dann bin ich auch noch auf dem Sofa und kritzel dann in mein Skizzenheft.
Dann hörst du viel Musik oder machst du Netflix oder Podcast oder was machst du dann dabei oder gar nichts?
Doch, ich gucke oft Fernsehen dabei oder ich gucke noch klassischerweise DVDs.
Oh, auch. Ja.
Ja.
Das ist richtig oldschool.
Echt oldschool. Mir fällt mir auch gerade auf. Ich habe auch kein Internet zu Hause.
Echt?
Habe ich nur im Studio. Ich glaube, das ist teilweise ein Vorteil.
Wenn man das kann.
Also ich bin seit einiger Zeit in einer Stadtbücherei. Also ich bin jetzt vor kurzem erst eingetreten, Stadtbücherei in Düsseldorf. Und es ist fantastisch, was man alles ausleihen kann. Mhm. Also ich habe mir jetzt alle Game of Thrones auf DVD ausgeliehen. Mhm. Und
hast du schon zu Ende geguckt?
Nee, also den letzten Teil.
Soll ich dir das Ende verraten, oder?
Bitte nicht. Den letzten gibt es ja noch nicht, aber ja, also den kaufe ich mir dann ausnahmsweise auch mal.
Okay.
Aber sonst kriegst du alles, also so ein Beispiel, kriegst du natürlich auch alles auf DVDs ausgeliehen aus der Bücherei. Brauche ich kein Netflix.
Ja, also.
Es sei denn, ich will immer das Neueste gucken, aber das will ich gar nicht.
Nee, aber ja. Man kann auch das Alte gucken, das ist auch ganz geil. Das finde ich, aber auch, das kann man auch auf Netflix und so gucken. Also ich bin schon ein großer Freund von dem ganzen Streaming und wir haben auch schon ewig keinen Fernseher mehr, aber es ist jetzt nicht so, dass wir keinen Fernseher gucken. Wir gucken halt nur Fernsehen selbstbestimmt, komplett selbstbestimmt. Ja. Tust aber ja auch, wenn du die DVDs ausleihst. Aber es ist schon echt erstaunlich, was man alles gucken kann, ne? So tatsächlich. Hat alles seine guten und seine Vor- und seine Nachteile. Aber nochmal einmal ganz kurz zu Game of Thrones zurückzukommen. Das ist ja auch eine Serie, für die man sich niemand schämen muss, weil jeder die geguckt hat.
Fast
jeder.
Stimmt, die ist echt Mainstream.
Und, Mainstream geworden. Und ich weiß nicht, wir haben damals, das vor vielen Jahren kam mein Schwager, meine Schwägerin kam an mit den Büchern und dann haben wir die lesen sollten unbedingt, weil wir auch so Herr der Ringe und so ganz toll finden. Obwohl ich finde, das hat damit eigentlich, außer dass da viel geklaut worden ist, nichts zu tun. Aber ich konnte diese Bücher nicht lesen. Ich fand das prinzipiell ein super Thema und auch gute Möglichkeiten, aber das war Yvonne, meine Frau, hat das ein bisschen länger durchgehalten, die zu lesen, noch ein paar Bände weiter, aber irgendwie der kam überhaupt nicht zu Potter, da ist überhaupt gar nichts passiert. Und dann habe ich irgendwann gehört, die machen eine Serie draus, ja,
wunderbar.
Für die nächsten 50 Jahre oder was? Ja. Und die haben das ja tatsächlich irgendwie hinbekommen, das in so eine Geschichte zu fassen, aber das ist manchmal auch so extrem langatmig, finde ich. Die reden ja auch manchmal nur. Und da gibt es tatsächlich, ich glaube, es gibt, auch wenn ich vielleicht jetzt den einen oder anderen Hörer verliere, es gibt so viele Serien, die so viel besser erzählt sind, aber das Zeug ist einfach so opulent für Fernsehen und für jede Form von Screen aufbereitet. Das sind einfach so Masterminds dahinter, die diese Serie gemacht haben. Weil ich weiß, dass es jetzt NBA-Playoffs losging, da sitzen immer die Experten, so Shaq und wie sie alle heißen, und saßen. Und das Erste, worüber sie sich unterhalten in den Playoffs ist, habt ihr gestern die aktuellste Folge von Game of Thrones geguckt? Und dann haben wir, keine Ahnung, 2,9 Milliarden Menschen auf der Welt haben gleichzeitig diese Serie geguckt. Mhm. Also absolute Rekorde und sowas. Ne? Das sind schon Massenphänomene, die da auch so geschaffen werden in den Medien. Ne?
Und das ist halt wie ein irre langer Kinofilm. Ne? Ja, also einfach so mit den Produktionsmöglichkeiten eines Kinofilms und auch, weiß nicht, das greift halt einfach alles sehr gut ineinander, finde ich. Es ist so perfekt, eine perfekt erzählte Geschichte. Ja. Super Schauspieler, das ganze Setting, alles. Und es einfach von höchster Qualität.
Das stimmt. Wie lange musst du jetzt warten, bis du die letzte Staffel gucken kannst, bis die auf DVD kommt?
Weiß ich gar nicht so genau. Aber ich bin jetzt auch nicht so ganz heiß und denke an nichts anderes mehr. Wenn die demnächst rauskommt, dann freue ich mich einfach.
Wenn ihr den Roman Klonek demnächst irgendwie trefft da draußen, wehe, einer von euch verrät, wie es ausgeht. Ne? Das kann ja immer mal passieren. Aber das ist auch der einzige Grund, warum wir uns die letzte Staffel angeguckt haben, weil wir einfach selber entscheiden wollten, wann wir erfahren, wie es ausgeht und uns das nicht erzählen lassen wollen. Na gut, dann reden wir da nicht mehr weiter drüber. Müssen wir auch nicht. Aber das finde ich trotzdem, also ich glaube, wenn man als Künstler so einen Ort hat oder eine Möglichkeit hat, bei der man abschalten kann und entspannen kann. Jetzt gibt's ja, also ich mache das auch. Was machst du irgendwas, wenn du schnitzt, dabei arbeitest, hast du, ist das auch eher so Musik oder?
Ja, Musik oder Radio, Deutschlandfunk, Nova höre ich meistens.
Okay.
Wobei das so unser Konsenssender ist. Wir sind ja zu dritt im Studio und darauf kann man sich ganz gut einigen. Den kann man den ganzen Tag laufen lassen. Manchmal, wenn ich dann abends alleine bin, dann mache ich Musik an oder höre, weiß nicht, einen Podcast oder so.
Ja. Das ist tatsächlich ein Großteil meines Publikums sind natürlich auch Künstler und ich kriege tatsächlich wirklich sehr schönes und vor allen Dingen jede Menge Feedback dafür und meisten Künstler schreiben dann auch so, ich freue mich schon, den beim Arbeiten zu hören. Heute gehe ich ganz ins Studio, da kann ich den hören. Weißt du, so, das ist irgendwie, ich glaube, das ist ein ganz guter Ort, sowas zu hören, wenn man gerade so eine Arbeit macht. Bei dir, das dauert ja dann auch lange, bis du so einen Holzschnitt fertig hast. Und da gibt's ja auch teilweise Arbeiten dabei, die über den musst du nicht so viel nachdenken, die gehen ja auch ganz gut von der Hand oder sowas. Also
ja, wenn du erstmal in der Schnitzstufe bist, dann gibt es eigentlich keine, dann brauchst du keine kreativen Gedanken mehr, dann ist es nur noch ein Konzentrieren auf die Aufgabe und da keine Fehler zu machen. Also es ist dann alles vorgegeben, was müssen und abarbeiten, das ist dann, deswegen kann man sich da auch so schön fallen lassen.
Gibt es für dich eigentlich ein Buch oder sowas?
Nee, leider nicht.
Echt nicht?
Nee.
Weil das wäre ja was, also ich meine, das würde sich bei der, also du wirst ja wahrscheinlich nachher alle extrem gut reproduzieren, oder? Also,
ja, ich glaube, man muss sich da einfach mal reinknien und irgendwie mal ein bisschen, also das.
Ich finde das ein ganz wichtiges Thema für den ganzen Kunstbereich und das würde sich bei dir tatsächlich, wie viel Hunde bauen hat,
wer würde ja schon zusammenkommen. Genug Material auf jeden Fall. Ja.
Also ich würde es kaufen.
Ja, super. Dann ich muss das mal anzetteln.
Ja, mach das mal. Roman, gibt es irgendwas, was wir, ich meine, wie gesagt, war ja heute ein bisschen sprunghaft an manchen Punkten, aber gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, was du noch irgendwie loswerden möchtest?
Ach, weiß ich jetzt gerade nicht.
Nee, ne? Ja. Ach, das ist ja auch, ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast, dass als ich bei Ralf war neulich und die Einladung in der Hand hatte, das war, glaube ich, bei der Jim Avion Ausstellung.
Ach, da lagen die schon rum.
Okay. Ja, da waren die Flyer und dann habe ich das hatte ich aber vorher schon gesehen, weil ich Ralfs Newsletter ja kriege und na gut, wir sind 2,5 Minuten auseinander, also wir sehen uns tatsächlich. Ist, glaube ich, die Galerie, die ich am meisten besuche in Hamburg, weil sie auch direkt ums Eck ist. Aber dann habe ich gesagt, Mensch, mit dem Roman, mit dem würde ich gerne mal eine Aufnahme hier machen. Und dann hat Ralf gesagt, mal sehen, ob du den kriegst. Nicht. Weiß nicht. Damit kann ich ja vom Glück sagen.
Ja, das passt doch super heute Abend.
Ja, Roman, dann danke ich dir ganz herzlich. Ich wünsche dir viel Erfolg morgen für die Ausstellung.
Ja, ich danke dir auch. Super.
Also, danke dir.
Helium Talk. Helium.